Das Stichwort Gemeinde als Familie, als eine sich unterstützende und stärkende Gemeinschaft fiel schon. Das habe ich jetzt seit gestern auch verstärkt erlebt. Ich habe gestern meinen Autoschlüssel auf dem Weihnachtsmarkt verloren und seitdem haben sich mir ganz viele Geschwister aus der Gemeinde zu Hilfe angeboten, mit Fahrdiensten, mit meine Predigt, die natürlich auch im Auto lag, wurde nochmal neu ausgedruckt und mir wurde eine Bibel organisiert, die natürlich auch im Auto liegt und so weiter und so weiter. Also ganz viel Hilfe, die ich erfahren habe und da auch gemerkt habe, ja, Gemeinde, Gemeinschaft, das ist etwas, was stärkt, was zusammenhält, was wichtig ist. Wie angekündigt, möchte ich heute über das Buch Jona predigen. Und Günther hat bereits gesagt, Jona und Advent, da hat er sich so seine Gedanken gemacht, was hat denn das miteinander zu tun? Ich denke, ich will da nicht zu viel vorweg sagen. Einiges werdet ihr vielleicht auch merken. Das Wort Advent bedeutet Ankunft. Wir feiern die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus zu Weihnachten. Und in der Adventszeit bereiten wir uns darauf vor, dass Jesus, dass Gott kommt. Und auch im Buch Jona ist die Rede von einem Kommen Gottes, von einem Reden Gottes. Und die Frage ist, ist dieses Reden, ist dieses Kommen Gottes ein Gerichtsreden oder ist es ein Gnadenreden? In Jesus Christus, das feiern wir zu Weihnachten, kommt Gott als kleines Kind auf diese Welt und die Engel im Himmel sagen, Friede auf Erden und Gnade sei mit euch. Und das erleben in dem Buch Jona auch Menschen. Ich denke, ihr werdet, die meisten von euch werden diese Geschichte sehr gut kennen. Das ist eine, wie ich finde, der schönsten und plastischsten Geschichten aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Ich möchte sie in Auszügen euch vorlesen, damit sie euch nochmal so vor Augen steht. Ich lese sie nach der guten Nachricht. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer. Der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht hilft der uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten nun durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit Fragen. Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn, wie konntest du das tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen immer stürmischer geworden. Jona sagte, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen, doch sie schafften es nicht, denn der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Herrn, Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Da packte sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Das Gebet von ihm wird dann aufgezeichnet im 2. Kapitel. Und dann heißt es am Ende, da befahl der Herr dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Zum 2. Mal erging das Wort des Herrn an Jona und sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagereise weit in die Stadt hinein, dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und 40 Nächte, dann ist Ninive ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen und trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Das gefiel Jona gar nicht. Und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Ich wusste doch, du bist voller Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiter zu leben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht, dazu so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Der Wurm nagte am Rizinus, so dass er verdorrte. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterzuleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen gestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollten nicht die mehr als 120.000 Menschen leid tun, die in dieser Stadt leben und die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch das viele Vieh. Ja, ich weiß nicht, wann ihr die Geschichte so mal als fast Ganzes gelesen oder gehört habt. Es ist ein unheimlich beeindruckender Text, wie ich finde, der eigentlich ganz viel für sich selbst spricht, wenn man in diese Worte, in diese Zeilen hineinhört. Ich möchte euch einladen, mit mir einzusteigen in die Geschichte von Jona. Dieses Buch in der Bibel ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Einmaliges, das man auch, wenn man das so vergleicht mit den anderen Schriften in der Bibel, so gar nicht nochmal wiederfindet. Es ist eingereiht unter die Prophetenbücher. Aber wir finden im Buch Jona eigentlich kaum Prophetenworte. Wir wissen, dass Jona als Prophet in die Stadt gehen sollte. Und wenn wir das Buch so lesen, dann ist es eigentlich fast so etwas wie eine Predigt, eine Erzählpredigt. Es wird eine Geschichte erzählt und in dieser Geschichte wird gepredigt. Und die Predigt endet mit einer offenen Frage. Das ist dieser letzte Satz, den ich vorhin vorgelesen habe. Mir sollte diese große Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen leben, nicht leid tun und dazu das ganze Vieh? Man kann sich die Frage stellen, wenn das eine Predigt ist, wem ist die eigentlich gehalten worden? Wem gilt denn diese Predigt? Die Bibelforscher haben aufgrund der in dem Text verwandten Begriffe festgestellt, dass der Text wahrscheinlich in einer Zeit 500 bis 300 vor Christus entstanden ist. Der unbekannte Autor, der will seinen Zeitgenossen anhand der Geschichte von Jona deutlich machen, Gottes Liebe und Gottes Gnade sind weltumspannend. Diese Liebe und diese Gnade, sie gilt nicht nur dem Volk Israel, sie gilt allen Menschen, ja sogar den Tieren. Und Ninive, das war ein Musterbeispiel für eine große, sündige Stadt. Heute würde man vielleicht sagen, so wie Hamburg, St. Pauli oder irgendwie sowas. Menschen haben ihre Mühe damit, die große Liebe und Gnade Gottes zu verstehen. Das war damals so und das ist heute so. Wem ist diese Predigt gehalten worden? Jona, der nicht wollte, dass auch die Nichtjuden das Heil Gottes erfahren. Die Geschichte hat hier eine gewisse Parallele zu Petrus, der auch zunächst einmal seinen Auftrag darin gesehen hat, nur dem eigenen Volk, nur den Juden, den Jesus Christus zu verkündigen und dann auf einmal einen Traum hat, in dem er unreine Tiere verzehren soll und durch diesen Traum soll ihm deutlich gemacht werden, Gottes Liebe, Gottes Heilswille umspannt die ganze Welt, nicht nur sein Volk. Und Jona ist auch einer, der grundsätzlich Probleme damit hat, die Liebe Gottes zu verstehen. Eine gottlose, zutiefst sündige Stadt, sie wird von Gott nicht gerichtet am Ende. Das darf es für Jona nicht geben. Und auch hier gibt es viele Parallelen zum Neuen Testament. Das Buch Jona ist dicht dran an Jesus, an der Verkündigung von Jesus, der sich immer wieder auseinandergesetzt hat mit den Rechtgläubigen, die meinten, nein, nein, die Liebe Gottes, sie kann diese ganzen Zolleinnehmer und Prostituierten und Fischer nicht erfassen. Das geht gar nicht. Schließlich, das fand ich interessant, das habe ich selber gelesen, soll das Buch Jona auch im Blick auf die geschichtlichen Erfahrungen des Volkes Israel eine Botschaft haben. Israel erlebte immer wieder in seiner Geschichte, dass andere Völker die Vorherrschaft gewannen, die Babylonier, die Assyrer und schließlich auch die Römer. Und diese Völker waren in ihren Sitten und Gebräuchen, auch in ihrer Religion so weit weg von ihrem eigenen Glauben, dass sie sich oft die Frage stellen mussten, wo ist denn unser Gott jetzt in diesem Ganzen und sind wir den anderen ausgeliefert? Und in dieser Hinsicht macht das Buch Jona auch etwas deutlich. Der Gott Israels, der Gott der Bibel, der ist auch der Schöpfer und der Herr Ninives als ein Bild für die ganzen fremden Mächte. Und es ist die Zusage, dieser Gott wird euch auch erhalten. Ich möchte in meiner heutigen Auslegung des Textes mich auf den Aspekt konzentrieren, was haben wir denn mit dieser Geschichte zu tun? Wo kommen wir denn darin vor? Vielleicht hat der eine oder andere beim Lesen schon gemerkt, oh ja, da fühle ich mich auch angesprochen, da fühle ich mich auch durch etwas angerührt. Ich möchte gerne euch drei Stationen aus dem Leben von Jona vor Augen führen und bei jeder Station so innehalten und fragen, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Wo kommen wir darin vor? Das erste Bild, die erste Station bei Jona ist diese Station, wo er in dieses Schiff einsteigt und mit den Schiffsleuten sich auf den Weg nach Tarsis begibt. Und es ist ein Bild von einer Flucht, der Flucht vor Gott nämlich, der Flucht auch vor seiner eigenen Berufung. Jona hatte eine Berufung von Gott. Er hatte die Berufung, nach Ninive zu gehen und zu predigen. Und das wollte er nicht. Es heißt in unserem Bibeltext, dass Jona sich, nachdem Gott ihn berufen hat, auf den Weg macht in die entgegengesetzte Richtung. Nach Tarsis, so heißt es hier. Tarsis liegt tatsächlich genau in der entgegengesetzten Richtung von Ninive. Die Stadt Tarsis liegt vermutlich in Südspanien. So geografisch. Und dort in Tarsis, diese Stadt taucht auch im ersten Buch der Könige auf, da hatten die Schiffe aus Salomos Flotte Gold, Silber und Elfenbein geladen. So wird Tarsis beschrieben. Tarsis war somit der Inbegriff eines Ortes, an dem es einem nur gut gehen konnte. Eine Stadt, in der sich gut leben lässt. Ein Teneriffa der Antike sozusagen oder ein Mallorca oder wo immer ihr so eine schöne Trauminsel vor Augen habt. Immer warm, immer grün, nur nette Menschen um einen rum. Ninive dagegen lag im Osten, eine Stadt, von der man schon wusste, dass sie durch und durch verdorben war, gefüllt mit Menschen, die von Gott nichts wissen wollten. Kein Ort jedenfalls, wo ein Mensch, der mit Gott leben will, ein schönes und geborgenes Leben führen kann. Also, wenn ich die Wahl hätte, ich würde auch lieber nach Teneriffa als nach Bagdad gehen. Jona will nach Tarsis, nicht nach Ninive. Nein, 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 da will ich nicht hin. Man könnte ja jetzt die Frage stellen, warum ist das eigentlich verkehrt, was Jona macht? Warum sagt Gott nicht zu Jona, na gut, Jona, dann geh doch nach Tarsis, kann dich verstehen, auch dort kannst du mein Prophet sein. Aber Gott schickt ihn nicht nach Tarsis, Gott schickt ihn nach Ninive. Gott will Jona in Ninive und er will nur Jona dort. Er sagt auch nicht, gut, ich suche mir jemand anders aus, der dann für mich nach Ninive geht, wenn der Jona nicht will. Ninive, das ist so etwas wie der Bestimmungsort für den Jona. Das ist der Ort seiner Berufung. Das ist sein von Gott zugeteilter Platz. Und nun komme ich zu uns. Ich finde, das ist ein treffendes Bild. Es gibt einen Ort auf dieser Welt, es gibt eine Bestimmung, es gibt so etwas wie eine Berufung, die jeder von uns hat. Die kann sich im Laufe des Lebens auch verändern, aber es gibt immer wieder diese Berufung in unser Leben hinein. Das ist der Ort, wo wir unseren Auftrag haben, wo wir leben sollen, wo wir hingehören, wo Gott uns haben will. Für Jona hieß die Berufung Ninive. Wie heißt deine Berufung? Wo hat Gott dich hingestellt? Wo will Gott dich haben? Ich kann das gut verstehen. Manchmal wünschen wir uns an einen anderen Ort als den, wo wir gerade leben. In Tarsis, da ist es wirklich viel besser. In Tarsis, da könnte man sagen, da hat man vielleicht einen Partner, der einen immer liebt und der einem die Wünsche von den Augen abliest und nicht einen, mit dem man sich immer wieder mal streiten muss. In Tarsis, da hat man auch Kinder, die das tun, was die Eltern sagen, die im Frieden mit ihnen leben und und nicht ihre eigenen Meinungen und Vorstellungen vom Leben haben und die auch noch durchsetzen. In Tarsis, da hat man einen Arbeitsplatz, der wirklich Spaß macht und nicht so einen, wo man sich mit seinen Kollegen rumstreiten muss oder wo der Chef blöd ist oder wo die Arbeitszeiten unglücklich sind oder was auch immer. Und in Tarsis, das dürfen wir nicht vergessen, in Tarsis, da gibt es auch eine blühende Gemeinde. Eine ganz tolle Gemeinde. Das ist ganz schön da. Da werden die Lieder gesungen, die ich gerne mag. Und da wird die Predigt gehalten, die ich gerne hören will. Und da sind auch die Menschen zusammen, mit denen ich gerne zusammen sein mag. Und in Tarsis ist auch besseres Wetter als hier in Oberhausen. Zumindest heute. Kennt ihr das? Wir träumen uns manchmal so einen schönen Ort herbei, so ein Tarsis. So ein Ort, wo wir gerne wären, wo man mit diesen ganzen Widerwärtigkeiten, mit denen man hier im Leben zu tun hat, nichts zu tun hat. Eine Trauminsel. Und manchmal glauben wir sogar, dieses Tarsis gibt es doch wirklich. Klar. Und bin ich nicht schon mal in meinem Urlaub auf so einer schönen Insel gewesen, wo das Wetter wirklich besser war? Und habe ich nicht neulich in einer Zeitschrift von einer Gemeinde gelesen, wo es richtig boomt, wo es richtig vorangeht? Und dann bin ich hier in Oberhausen. Ihr Lieben, es gibt mit den ganzen Traumorten, die wir uns manchmal so gerne erträumen, wo wir gerne sein würden, wo das Leben besser ist, scheinbar ein Problem. Das Problem ist, dass wenn wir dahin gehen, wir uns selber immer mitnehmen. Und wir, das weiß jeder, der sich selbst ein bisschen manchmal kritisch anschaut, weiß auch, wir selber sind auch voller Fragen, voller Konflikte, voller ungelöster Dinge. Und wir nehmen uns selber mit unserer eigenen Zerrissenheit, auch mit unserer Schuld. Und deshalb finden wir oftmals auch an einem neuen Ort nicht das, was wir uns erträumt haben. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen viele Leute, die meinen, wenn sie einen neuen Partner hätten, wäre alles besser. Und dann merken sie in der neuen Partnerschaft, da tauchen die gleichen Dinge vielleicht in einer etwas anderen Schattierung doch wieder auf. Jona läuft weg. Er läuft weg vor Gott, ja, aber er läuft auch weg vor sich selber und vor seiner eigenen Berufung. Der Weg nach Tarsis ist ein Weg weg vom Angesicht Gottes. Und das ist das wirklich Tragische. Je mehr wir versuchen, vor unserer Realität wegzulaufen, desto mehr laufen wir auch von Gott selber weg. Und wir verlieren dabei unseren inneren Frieden. Und wir erleiden manchmal tatsächlich oft auch Schiffbruch dabei, so wie Jona. Und die Lösung auf die Frage ist, finde deine Berufung, finde deinen Platz und geh an diesen Platz, an den Gott dich stellt. Interessant ist, dass der Weg für Jona nach Tarsis eigentlich viel weiter weg war als der Weg nach Ninive. Und manchmal ist das vielleicht auch in unserem Leben so. Manchmal ist der Ort unserer Berufung, der Ort, wo Gott uns gerne haben möchte, nicht irgendwie weit weg draußen in der Welt, sondern hier ganz in der Nähe, in dem Umfeld, in dem wir schon sind. Das ist der erste Gedanke, den ich zu Jona und zur Übertragung auf uns habe. Die zweite Situation, die ich uns vor Augen stellen möchte, ist die Situation mit Jona im Fischbauch. Das Weglaufen vor Gott und sich selbst hat dem Jona nichts gebracht. Ein heftiger Sturm kommt auf und Jona spürt, es ist alles meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Und er lässt sich dann nach einigen Gesprächen von den Seeleuten ins Meer werfen. Und er hat in der Tat mit seinem Leben abgeschlossen. Der ist doch nicht ins Wasser geworfen worden mit der Vorstellung, ja, ich werde da jetzt auf irgendeine Weise gerettet werden. Wenn ich in einem riesigen Sturm manchmal auf der Nordsee bin, dann denke ich, also in so ein Wasser möchte ich niemals reinfallen, da gibt es kein Entkommen mehr. Aber für Jona ist es anders, weil Gott etwas vorhat mit ihm. Dann geschieht diese mysteriöse Rettung bei lebendigem Leib von einem Riesenfisch verschluckt. Wenn man sich das vorstellt, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann, ist es keine schöne Vorstellung. Ich kann mir denken, dass Jona selbst diese Rettung zunächst nicht als Rettung, sondern als Verlängerung seiner Strafe empfunden hat, so nach dem Motto, jetzt dachte ich, falle ich ins Wasser und ertrinke hier wenigstens und jetzt kommt auch noch so ein Fisch und frisst mich hier auf. Aber dann begreift er nach und nach, nein, ich sterbe nicht. Gott hat einen Plan mit mir. Gott hat seine Hände im Spiel und er hat mich nicht fallen gelassen. Ich finde, an dieser Stelle gibt es auch so eine Parallele zum Neuen Testament, zur Geschichte vom verlorenen Sohn. Da ist auch dieser Junge, der von zu Hause weggelaufen ist und der am Ende bei den Schweinen endet, sein ganzes Geld verprasst hat. Und da merkt er auf einmal, das, was für ihn das Ende erschien, ist jetzt zu einem Anfang geworden. Er kehrt um zu seinem Vater und wird von seinem Vater aufgenommen. Und bei Jona ist das so, hier unten in der Tiefe, im Dunkeln des Fischbauches, da merkt er auf einmal, Gott ist bei mir. Und dann heißt es hier in der Bibel, und Jona fing an zu beten. Und was dann steht, das klingt fast wie ein Lied. Man könnte also sich auch vorstellen, Jona hat da in diesem Fischbauch gesungen, Loblieder angestimmt und es heißt in einer Übertragung der Geschichte vom Buch Jona, und am Ende war der ganze Fisch voller Gesang. Der ganze Fisch war voll Gesang. Es ist bemerkenswert, dass es oft Situationen sind, wo wir Angst haben und bedrückt sind, wo sich die Nähe Gottes ganz besonders in unserem Leben zeigt. Es sind oftmals Situationen, wo wir den Eindruck haben, ich bin gescheitert in meinem Leben. Ich habe es selber verbockt. Ich komme nicht mehr weiter. Es sind diese Situationen, wo Gott uns oftmals ganz besonders nahe ist und ganz besonders nahe kommt. Wenn wir spüren, wir haben unser Leben nicht mehr unter Kontrolle, wir haben die Sache nicht mehr in der Hand, wir sind angewiesen auf die Hilfe anderer, so wie ich bei meinem verlorenen Schlüssel angewiesen bin auf die Hilfe anderer. Das sind gefühlsmäßig unangenehme Situationen und sind zugleich Situationen, in denen wir Stärkung dadurch erleben, dass Gott oder eben auch andere Menschen uns mittragen und uns stärken. Und das ist die Erfahrung, die Jona macht an dieser Stelle. Der schwache Moment in seinem Leben, der schwächste Moment, da wo er abgeschlossen hat, der wird zu einem starken Moment. Manchmal sind wir dichter dran an uns selbst in den schwachen als in den starken Momenten unseres Lebens. Und die dritte Station, das ist das letzte Bild von Jona. Das ist das Bild, wo er draußen vor der Stadt unter seiner Rizinusstaude sitzt. Er hat sich dorthin gesetzt, um zu gucken, was passiert. Wie auf einem Fernsehsessel sozusagen. Dazwischen ist noch einiges passiert, als Jona vom Fisch ausgespuckt wurde und der Auftrag Gottes neu an ihn erging. Da ist er nach Ninive gegangen und er hat gepredigt. Gepredigt, also das, was überliefert steht hier im Bibeltext, war es eine unheimlich kurze Predigt. Er hat gesagt, in 40 Tagen wird diese Stadt ein Trümmerhaufen sein. So, mehr ist hier nicht überliefert. Und trotzdem war diese Predigt sehr erfolgreich. Die Menschen in der Stadt bekehren sich, sie gehen in Sack und Asche, sie wünschen sich, dass Gott ihnen gnädig ist. Und sie kehren um von dem, was sie Böses, das wird nirgendwo genauer beschrieben, was sie Böses getan haben. Wahrscheinlich im Mitmenschlichen, dass sie verändern ihren Lebensstil. Aber das Erstaunliche ist nun, dass wir hier einen Jona nochmal von einer ganz anderen Seite erleben. Jona ist nämlich sauer darüber. Er freut sich überhaupt nicht über das Erbarmen Gottes. Und man hat fast den Eindruck, als wollte Jona die Stadt Ninive in Schutt und Asche sehen. Er wollte das richtig erleben, dass Gott eingreift, dass Gott reinschlägt in diese Ungerechtigkeit dieser Welt. Und ohne Rücksicht auf Verluste, Jona hätte das betrachten können und hätte dieses Gericht Gottes gerne gesehen. Warum ist das eigentlich so? Ist das ein gekränkter Stolz bei ihm, weil er Recht behalten wollte mit seiner Untergangsprophezeiung? Hatte er das Gefühl, ja, jetzt habe ich mich hier zum Dummen gemacht, weil ich habe denen das Gericht gepredigt und jetzt kommt am Ende die Gnade dabei raus? Das hält er Gott vor. Ich wusste doch, dass du am Ende wieder barmherzig sein wirst. Du kannst ja offensichtlich nicht anders. Barmherziger auf jeden Fall als Jona selbst. Auch hier erinnert mich die Geschichte an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wie ist denn das, als der nach Hause kommt und vom Vater aufgenommen wird? Da gibt es eben noch den anderen, den älteren Bruder. Für den ist das schier unerträglich, dass der Vater den wieder aufnimmt, der bei den Prostituierten gewesen ist, der sein Geld verprasst hat. Was sagt der ältere Sohn? Der da, dein Sohn, der dein Geld mit Huren verbracht hat und jetzt kommt er nach Hause und du schlachtest das Mastkalb für ihn. Es gibt etwas an der Güte Gottes, was uns Menschen, was vielen Menschen nicht behagt. Sie ist ungerecht. Sie ist ungerecht, weil sie nicht verdient ist. Gerade Jesus macht das in seinen Gleichnissen und Predigten immer wieder deutlich. Die Güte Gottes gilt denen, die sie nicht verdient haben. Eben noch hat Jona das selbst erlebt. Er hatte mit dem Leben abgeschlossen, er war ins Meer geworfen worden. Auf wunderbare Weise hat ihn Gott gerettet. Da hat er Gott gelobt, da hat er Gott gepriesen. Aber jetzt, wo Gott gnädig ist über dieser gottlosen Stadt Ninive, da wird Jona ärgerlich, da wird er sauer. Und dann kommt die Rizinusstaube ins Bild. Der mürrische Prophet hat sich an den Stadtrand zurückgezogen, die Sonne brennt heiß, die Staude spendet Schatten, aber die Staude wird von einem Wurm befallen und geht ein. Nicht genug, ein heißer Ostwind kommt, dem Propheten brennt aufs Haupt und er möchte am liebsten sterben. Und Jona ist wieder sauer. Und wieder stellt Gott ihm eine Frage. Das ist die Frage, mit der das Buch Jona endet. Du bist traurig darüber, dass deine Staude, dein Schattenspender eingegangen ist. Und ich sollte nicht traurig sein darüber, wenn diese 120.000 Menschen und das Vieh sterben. Vielleicht lächelt mancher über diese Geschichte und auch über Jona, diesen störrischen Propheten. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sind wir es auch selbst, die sich darin spiegeln. Mich fasziniert das so an der Jona-Geschichte, dass ich mich an verschiedenen Stellen dieser Geschichte immer selber wiederfinden kann. Es sind so einfache, so klare, so fast kindmäßige Bilder, die uns hier vorgestellt werden und trotzdem so tief und so treffend. Wir sind wie Jona. Das eigene Glück ist uns wichtiger als das Glück anderer. Dass unser Kleingarten sprießt und gedeiht, unsere Apfelbäumchen, unsere Stauden, die wir gepflanzt haben, das ist uns in der Tat manchmal wichtiger als das, was in dieser Welt an Unglück und Unheil passiert. Wir sind betrübt darüber, wenn uns mal eine schöne Pflanze im Garten eingeht oder wenn unser neues Auto einen Kratzer bekommt oder man einen Autoschlüssel verloren hat oder in der 70er-Zone geblitzt wird. Das finden wir ungerecht, da sagen wir vielleicht auch zu Gott, Gott, warum lässt du das zu? Das ist doch, ich habe mich doch hier für dich eingesetzt und jetzt ist der blöde Schlüssel weg und so. Ja, aber ihr Lieben, was sind denn das für Relationen, die wir manchmal in unserem Kopf haben? Es passiert so vieles, wo Menschen das brauchen, dass Gott eingreift, dass andere Menschen eingreifen und etwas Gutes tun, um Not zu lindern, um Krankheit zu lindern, um Armen zu helfen, um Menschen das gute Evangelium von Jesus Christus zu sagen und wir hängen mit uns selber fest. Wir sind gut informiert heute über alle Krisen dieser Welt. Wir wissen, wo gerade Ungerechtigkeit und Leid toben. Auch das wurde vorhin in der Fürbitte deutlich. In Russland, in der Ukraine, in Israel und Palästina und so weiter. Und überall dort sind viele Menschen elementar betroffen. Sie haben Sorgen, sie haben Ängste um ihre Familie, um ihre Häuser. Und wer sich mit Flüchtlingen unterhalten hat, der weiß das auch, dass da ganz, ganz viel Not und Elend in diesen Familien passiert ist. Und so oft bleiben wir haften bei uns und unserer Welt. Ja, Gott kümmert sich auch um uns und um unsere kleine Welt, das merkt Jona auch. Aber es geht darum, dass wir dass wir unseren Blick weiten und dass wir ein neues, ein weiteres Herz für die Menschen um uns herum, und man muss gar nicht bis in die Ukraine oder bis nach Palästina gehen, auch hier in Oberhausen gibt es so viele Menschen, die darauf warten, dass ihr ihnen in Liebe und Annahme und Wertschätzung und mit dem guten Evangelium Gottes begegnet. Und ich glaube, das ist die Berufung der Gemeinde Oberhausen und nicht die Berufung, sich festzuzurren in vielleicht unterschiedlichen Positionen und Meinungen. Es gibt eine Stadt hier, die auf euch wartet